Wie soll ich denn heute anfangen? Vielleicht so. Die Menschen, die Welt, die Erde und das All, darum soll es hier ausdrücklich nicht gehen. Starker Anfang? Tja, leider ist er geklaut. 1958, ein Jahr nachdem die Sowjetunion mit Sputnik den ersten Satelliten ins Weltall geschossen hatte, eröffnet Hannah Arendt damit ihr Buch »The Human Condition«, das dann zwei Jahre später unter dem Titel »Vita activa« oder »Vom tätigen Leben« auf Deutsch erscheint. Auf die großen metaphysischen Fragen nach dem Ursprung. Warum existiert die Welt? Was ist das Wesen des Menschen? Darauf lässt sie sich in diesem Buch explizit nicht ein. Naja, gut, es gibt viele Bücher, die sich auf diese Fragen nicht einlassen, aber auch nicht meinen, mit einem antimetaphysischen Disclaimer starten zu müssen. Warum fühlt sich Hannah Arendt also dazu berufen, diesen Punkt ausdrücklich hervorzuheben? Eine naheliegende Antwort wäre, um klarzumachen, dass sie keine Philosophin ist. In dem berühmten Fernsehinterview mit Günter Gauss von 1964, also ein paar Jahre später, weist sie dessen etwas gönnerhafte Bewunderung, dass sie es als Frau geschafft habe, sich in den Kreis der Philosophen vorzuarbeiten oder darin aufgenommen zu werden, ziemlich unbeeindruckt zurück. Sie fühle sich keineswegs als Philosophin, sagt sie. Ihr Beruf sei politische Theorie. Geht es ihr mit ihrem Auftakt der Vita Activa also um diesen Punkt? Zu betonen, dass sie keine Philosophin ist? Ich glaube, es geht um etwas mehr. Denn indem Hannah Arendt benennt, um was es nicht gehen soll, sagt sie indirekt oder implizit, dass es darum natürlich doch geht. Mit ihrem Disclaimer spannt sie also einen Hintergrund auf, vor dem sie sich dann in der Folge abheben kann. Und dieser Hintergrund, das ist heute meine These, ist das Denken der Metaphysik. Und zwar insofern, als es ein Ursprungsdenken ist. Die Metaphysik fragt nach den ersten Ursachen und Prinzipien. Sie versucht, bis zu jenen Gründen vorzudringen, die selbst dann nicht mehr begründet werden können. Und obwohl Hannah Arendt eine Denkerin des Anfangs ist, problematisiert sie den Ursprungsmythos. Bei ihr selbst habe ich diese Unterscheidung, also die Unterscheidung zwischen Ursprung und Anfang, so explizit nicht gefunden oder bisher nicht gefunden. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn ich in ihrem Werk irgendwann darauf stoßen würde. Denn beim Lesen der Vita Activa dachte ich die ganze Zeit, hier versucht jemand einen Anfang zu denken, der kein Ursprung ist. Was ist der Unterschied? Die metaphysischen Fragen versuchen letztlich an den Punkt vorzudrängen, wo sich das Sprechen erübrigt. Denn der letzte Grund, der ja selbst nicht mehr begründet werden kann, kann nicht mehr in Sprache abgewickelt werden. Die letzten Gründe sind also Evidenzen, die vollkommen klar sind, ohne dass sie begründet werden müssen, die eigentlich nur noch geschaut werden können. Niemand kann zum Beispiel Gott begründen, aber Gott kann sich einem offenbaren. In einer Art semantischer Singularität, einer mystischen Schau. Oder, wenn man Gott aus dem Spiel lassen will, der Philosoph, der sich wie in Platons Höhlengleichnis aus der Tiefe der Schatten befreit und ans Licht steigt, kann dort kurz verweilen, geblendet von den reinen Ideen. Doch wenn er darüber sprechen will, muss er wieder zurück in die Höhle steigen, also zu den anderen und den Trugbildern und zurück zur Sprache. Die Wahrheitsschau, das ist die Vita Contemplativa oder das, worauf sie abzielt. Und Arendts Vorwurf an Platon ist, dass er die Vita Activa, also das tätige Leben, die menschlichen Beziehungen und die ganze Pluralität zugunsten der singulären philosophischen Wahrheitsoffenbarung abwertet. Denn wer das Ewige zu schauen versucht, der empfindet alles, was Bewegung oder Tätigkeit ist, eigentlich als Ruhestörung. Hannah Arendt will dieser Abwertung des tätigen Lebens etwas entgegensetzen. Nicht, dass diese Wahrheitsmomente der philosophischen Offenbarung nicht wichtig wären. Jeder Diskurs bringt schließlich irgendwo das Reale unter. Mit der Sprache jedoch holt man sie niemals ein. Und letztlich bleiben sie für Hannah Arendt damit in einem Bereich jenseits des Sinns. Zitat: Denn was immer Menschen tun, erkennen, erfahren oder wissen, wird sinnvoll nur in dem Maß, in dem darüber gesprochen werden kann. Es mag Wahrheiten geben, die jenseits des Sprechens liegen, und sie mögen für den Menschen, sofern er auch im Singular, das heißt außerhalb des politischen Bereichs im weitesten Verstand existiert, von größtem Belang sein. sofern wir im Plural existieren. Und das heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können. Was im Sprechen einen Sinn ergibt. Zitat Ende. Es geht also doch um die Welt. Allerdings um eine intersubjektive Welt, das heißt um ein Gewebe menschlicher Beziehungen, das es uns erlaubt zu sprechen und zu handeln. Die Welt hat keinen Ursprung, aber sie ist voller Anfänge. Diese Gewebemetapher, die ich ziemlich schön finde, zieht sich durch das ganze Buch. Für Arendt schlägt jeder Mensch einen neuen Faden ins Gewebe der Beziehungen. Jeder Mensch ist ein neuer Anfang. Und ganz wichtig, davon gibt es viele. Alle Versuche, den Menschen an sich zu denken, schließen das Handeln aus. Zitat: Jede wie immer geartete Idee vom Menschen überhaupt begreift die menschliche Pluralität als Resultat einer unendlich variierten Reproduktion eines Urmodells und bestreitet damit von vornherein und implizite die Möglichkeit des Handelns. Das Handeln bedarf einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, dass keiner dieser Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird. Zitat Ende. Die Pluralität ist ein zentraler Begriff bei Arendt und ich gehe später nochmal genauer darauf ein. Aber schon jetzt lässt sich sagen, dass allein schon mit der Pluralität der Ursprung problematisiert wird. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass der Ursprung total ist, nicht plural. Denn Aussagen, die das Wesen des Menschen von einem Urmodell ableiten, das war ja Arendts Beispiel, tragen immer auch eine Art Allmachtsfantasie in sich. Denn sie setzen ja den Überblick über das Ganze voraus, also eine imaginäre Totalität, ein Ganzes, das überblickt und von dem überhaupt erst ein Wesen abgeleitet werden kann. Das Wesen des Menschen definieren zu wollen, hat also etwas Wahnhaftes. Denn wer, außer irgendeinem allsehenden Gott, sollte denn alles überblicken können? Das ist ganz pragmatisch zu verstehen, quasi als warnende Denkanweisung. Denn Arendt sagt nicht, dass der Mensch es sich nicht anmaßen sollte, das Wesen des Menschen bestimmen zu wollen, weil das zum Beispiel Gott vorbehalten wäre, sondern einfach, dass die meisten Versuche, das Wesen des Menschen bestimmen zu wollen, irgendwann bei Gott oder irgendeiner anderen Konstruktion des Göttlichen landen, einer Art Urmodell oder zum Beispiel der platonischen Idee, die dann nur noch geschaut werden kann. Das heißt nicht, dass Arendt sich nicht für die Menschen interessiert, aber der Plural ist hier entscheidend. Sie interessiert sich nicht für den Menschen an sich. Auch wenn man nichts über das Wesen des Menschen sagen kann, kann man ja immer noch sehr viel über die menschliche Bedingtheit sagen. Die menschliche Bedingtheit im Sinne von Arendt meint, dass die Lebenswelt der Menschen nicht einfach definiert werden kann. Denn egal, womit der Mensch in Berührung kommt, jegliches Neues wird sofort auch zur Bedingung seiner Existenz. Klingt erstmal komisch, aber man muss das Wort Bedingung wirklich wörtlich lesen. Das Ding ist hier wichtig. So ein bisschen wie das Inventar der menschlichen Existenz. Und das erweitert sich, das ist im Wandel begriffen, das ist nicht fixierbar. Als beispielsweise die Sowjetunion eben Sputnik ins All schießt, ändert sich damit die Bedingtheit des Menschen, weil sich hier ein Raum öffnet, der vorher für den Menschen unzugänglich war. Dass diese Ausweitung des menschlichen Raums allerdings in keinem Widerspruch zum Mythos des Ursprungs steht, dass also auch Technik und Wissenschaften keineswegs frei vom mythischen Denken sind, das kommentiert Arendt ziemlich lässig, wenn sie sagt, dass die Raumfahrt als Versuch gelesen werden kann, sich nun endlich auch von Mutter Erde abzulösen, nachdem das neuzeitliche Denken zuvor den Vater im Himmel getötet hatte. Elon Musk und Jeff Bezos und so weiter haben vielleicht also weniger Daddy-Issues als Mother-Issues. Okay, Arendt klammert also explizit die ersten bzw. letzten Gründe, die selbst nicht mehr begründet werden können, also die Ursprünge, aus ihrer Untersuchung aus. Und dennoch ist sie die Theoretikerin des Anfangs. Das wird besonders daran deutlich, dass sie den Begriff der Natalität einführt, also der Gebürtigkeit, und damit eine ontologische Unwucht ausbalanciert, die das Dasein des Menschen auf sein Ende, also auf den Tod, ausrichtet. Der entscheidende Name hier ist natürlich Martin Heidegger. Dieser erinnert uns in Sein und Zeit daran, dass uns allen der Tod bevorsteht. Nicht etwa, weil das bedeutet, dass dann ja eh alles egal wäre, im Gegenteil. Es ist genau das Ende des in der Welt Seins, als etwas Abschließendes, noch Einzutreffendes, das es uns erlaubt, das Dasein als Ganzes überhaupt erfassen zu können. Dasein ist ein Sein zum Tode, ein Vorlauf in den Tod. Und damit aber auch wesentlich für unsere Ausrichtung auf das Kommende, die Zukunft, also auf das Mögliche. Das Sein zum Tode ist das Vorlaufen in die Möglichkeit. Und auch bei Heidegger ist das Dasein gebürtig. Der Fokus liegt bei ihm allerdings eindeutig auf dem Sein zum Tode. Der Mensch ist in die Welt und in das menschliche Miteinander geworfen und entwirft sich hin zu seinem Tod. Den geworfenen Entwurf nennt er das. Arendt baut nun auf dieser Unterscheidung auf. Soweit ich weiß, ohne Heidegger explizit zu nennen, aber man war ja auch nicht so gut auf ihn zu sprechen. Aber sie scheint sich zu fragen, was gewinnt man, wenn man den Fokus nicht auf den Tod, sondern auf die Geburt des Menschen legt? Ich glaube, an dieser Stelle muss man zwei Dinge beachten. Erstens, wenn Arendt von Natalität spricht, ignoriert sie keineswegs die Mortalität, also die Sterblichkeit. Natalität und Mortalität bilden ein Begriffspaar. Das eine ist ohne das andere gar nicht zu haben. Allerdings verschiebt sie ihm den Fokus und rückt damit eine philosophische Asymmetrie zurecht, die ich gerade eben als ontologische Unwucht bezeichnet habe. Ja, wir sterben in Richtung Tod. Das erlaubt es uns, ein Ende zu denken. Aber lasst uns nicht vergessen, dass wir geboren sind und dass das die Bedingung dafür ist, einen Anfang zu denken. Zweitens. Natalität ist nicht mit der Geburt gleichzusetzen, sondern die Gebürtigkeit. Dieser Punkt ist besonders wichtig für die Unterscheidung von Ursprung und Anfang, denn selbst wenn man die Geburt als Ursprung verstehen will, was ja nicht sein muss, man könnte ja beispielsweise auch beim Zeugungsakt ansetzen, also selbst wenn man die Geburt als Ursprung markiert, liegt dieser Ursprung für uns vollkommen im Dunkeln. Im Gegensatz zum Tod haben wir zwar alle die Geburt erfahren irgendwann, aber auch darüber können wir nichts sagen. Andere können uns vielleicht im Nachhinein was davon erzählen. Aber selbst hier werden wir meist auf Zahlen verwiesen. 3 Uhr nachts, 14 Stunden wehen, so und so viel Gramm. Ich wundere mich übrigens bei jeder Geburtsanzeige darüber, dass ein neues Leben in Grammzahlen und Zentimetern bemessen wird, wie ein Stück Fleisch beim Metzger, und dass das sehr wichtig zu sein scheint. Naja, egal. Was ich sagen will, unser eigener Anfang ist für uns genauso unzugänglich wie unser Ende. Aber dass Menschen gebürtig und sterblich sind, ist die Bedingung dafür, Anfang und Ende überhaupt denken zu können. Rainer Schürmann, ein Heidegger-Schüler, der lange mit Hannah Arendt an der New School in New York arbeitete, fasst diesen Punkt so zusammen. Zitat: Es sind weniger die biografischen Tatsachen unserer Geburt und unseres Todes, als vielmehr die Züge, die sie, also Arendt, ontologische nennt, die Züge der Gebürtigkeit und der Sterblichkeit. Wie die Phänomenologen der Zwischenkriegszeit es sie gelehrt haben, gehen Geburt und Tod aus der Gebürtigkeit und der Sterblichkeit hervor und nicht umgekehrt. Zitat Ende. Es geht also wirklich nicht um die eigene Geburt und den eigenen Tod als für uns nicht erinnerbare oder nicht erfahrbare Tatsachen, die es irgendwann doch in den Raum der Erfahrung zu rücken gilt. Es geht bei Arendt um ontologische Bestimmungen, also Bestimmungen des Seins. So viel übrigens zu Ich bin keine Philosophin, aber das nur am Rande. Und ontologisch betrachtet gehen Mortalität und Natalität Tod und Geburt voraus. Es gibt den Tod, weil es Sterblichkeit gibt. Und nur weil wir gebürtig sind, können wir überhaupt Dinge anfangen. Dazu nochmal ein Zitat von Schürmann. Der Zug der Gebürtigkeit trägt uns zu neuen Anfängen. Und es gehört zum unverschämten Charme der Jugend, nur diese zu erkennen. Die UNO gründen, parlamentarische Resolutionen verabschieden, sich niedersetzen, um mit dem Schreiben eines Buchs zu beginnen, einen Lebenspartner wählen. Dies alles sind Beispiele, in denen die Gebürtigkeit am Werk ist. In kleinerem Maßstab erleben wir sie mit jedem Schritt. Sie ist nur in einen jeweils anderen Kontext hineingestellt. Zitat Ende. Rainer Schürmann kannte ich übrigens bis vor kurzem nicht. Er wurde mir allerdings insistierend von einem Freund empfohlen. Insistierend, das heißt nicht locker lassen. Es dauerte eine ganze Weile, bis diese Empfehlung in meinem Denkgewebe einen Faden schlug. Die Bücher wurden zwar bestellt, aber sie lagen erstmal ungeöffnet herum. Und als ich dann endlich zu lesen begann, war ich wieder mal sehr dankbar für mein Netzwerk. Bücher, von denen ich nichts weiß, landen wie von selbst auf meinem Stapel, weil ich den Empfehlungen anderer vertraue. Das menschliche Bezugssystem besteht eben aus Gesprächen und Verknüpfungen und nicht aus besessenen Dingen und gehortetem Wissen. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Das Netz, das sich zwischen Menschen spannt, bezeichnet Arendt, wie gesagt, als Gewebe. Und ich möchte noch etwas genauer auf diese Metapher eingehen, denn Arendt setzt sie bewusst ein, um das Zwischen zu beschreiben, das der Mensch im Handeln und Sprechen betritt. Das Gewebe kann sich zwar auf die dingliche Welt beziehen, ist aber selbst nicht dinglich. Sprechen und Handeln produzieren keine physischen Resultate, das heißt aber nicht, dass sie deswegen weniger real wären. Zitat: Der Bereich, in dem die menschlichen Angelegenheiten vor sich gehen, besteht in einem Bezugssystem, das sich überall bildet, wo Menschen zusammenleben. Da Menschen nicht von ungefähr in die Welt geworfen, sondern von Menschen in eine schon bestehende Menschenwelt geboren werden, geht das Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten allem einzelnen Handeln und Sprechen voraus. Sodass sowohl die Enthüllung des Neuankömmlings durch das Sprechen wie der Neuanfang, den das Handeln setzt, wie Fäden sind, die in ein vorgewebtes Muster geschlagen werden und das Gewebe so verändern, wie sie ihrerseits alle Lebensfäden, mit denen sie innerhalb des Gewebes in Berührung kommen, auf einmalige Weise affizieren. Sind die Fäden erst zu Ende gesponnen, so ergeben sich wieder klar erkennbare Muster, beziehungsweise sind als Lebensgeschichten erzählbar. Zitat Ende. Das Gewebe aus Fäden, die sich gegenseitig berühren, kreuzen und affizieren, ist also immer schon da. Innerhalb des Gewebes ergeben sich Muster, die sich als Geschichten mit Anfang und Ende erzählen lassen. Aber das Gewebe selbst hat keinen Anfang. Die Metapher des Gewebes erlaubt es also, eine Alternative zum Ursprungsdenken zu denken, in der es viele Anfänge und viele lose Enden gibt, aber keine transzendente Instanz, die hier zum Beispiel die Strippen zieht. Kein Gott, keine unsichtbare Hand, kein Weltgeist. Die Gewebemetapher gefällt mir sehr gut und erinnert mich außerdem an einen anderen Versuch, eine Alternative zum metaphysischen Ursprungsdenken zu denken, nämlich das Rhizom von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Im Jahr 1980 veröffentlichten die beiden ihr zweites gemeinsam verfasstes Werk, 1000 Plateaus, das man auch als groß angelegten Versuch legen kann, dem Ursprung zu entkommen. Nur, dass der Ursprung hier nicht Ursprung heißt, sondern Wurzel. Und die Wurzel ist natürlich, der Witz liegt einfach zu nah, um ihn nicht zu machen. Die Wurzel ist natürlich die Wurzel allen Übels. Warum? Weil sie die längste Zeit als Bild für eine Logik der Abstammung herhalten musste, mit der man gar nicht brechen kann. Was letztlich bedeutet, dass keine Neuanfänge möglich sind. Es braucht also eine Alternative, nämlich das Rhizom. Das Rhizom ist für Deleuze und Guattari mehr als nur ein Bild. Das ist Methode. Und 1000 Plateaus ist für sie auch gar kein Buch im eigentlichen Sinne. Jedenfalls nicht, wenn das Buch als Inbegriff des klassischen schlussfolgernden Denkens aufgefasst wird. 1000 Plateaus ist ein Rhizom oder zumindest genauso entstanden oder so soll man das lesen oder all das zusammen. Die 12 Kapitel, die hier Plateaus heißen, sind Knollen, die sich aus unendlichen möglichen Verzweigungen herausbilden. Und ein Rhizom lässt sich auch nicht entlang binärer Verzweigungen abschreiten wie ein Baumdiagramm. Es ballt sich hier und wuchert dort, alles kann mit allem verbunden werden, überall kann Neues entstehen und vor allem gibt es keinen Hauptstamm und keine Wurzel. Der erklärte Feind ist die binäre Verzweigung als binäre Logik. Weshalb ja auch viele Queer-Theorien in Deleuze und Guattari ihre Vorreiter sehen. Aber hinter diesem Feind baut sich noch ein größerer auf, nämlich die Idee des einen. Denn die Logik der Zwei setzt implizit eine Eins voraus. Es kann nur Zwei geben, wo es Eins gibt, da sich Zwei nun mal aus zwei Einsen zusammensetzt. Und die Suche nach der ersten Eins, das ist die Suche nach dem Ursprung. Dieses binäre Denken auf der Suche nach einem unären Ursprung findet sein Vorbild und seine Rechtfertigung in der Natur, und zwar mit den Bildern Wurzel und Baum. Das jedoch, so Deleuze und Guattari, ist eine Projektion, die immer die Gefahr der Ideologie birgt. Zitat: Aus eins wird zwei. Jedes Mal, wenn wir dieser Formel begegnen, ob sie nun Mao als Strategie ausgegeben hat oder man sie so dialektisch wie möglich begriffen hat, haben wir es mit dem reflektiertesten klassischen Denken zu tun, das völlig abgenutzt ist. Die Natur geht so nicht vor. Dort sind Wurzeln Pfahlwurzeln mit zahlreichen Verzweigungen, seitlichen und sternförmigen, jedenfalls keinen dichotomischen. Der Geist bleibt hinter der Natur zurück. Als natürliche Realität gleicht das Buch einer Pfahlwurzel mit seiner Achse und den Blättern drumherum. Seine geistige Realität hingegen, sofern Baum oder Wurzel dafür im Modell stehen, bringt unaufhörlich das Gesetz hervor. Aus 1 wird 2, aus 2 wird 4. Die binäre Logik ist geistige Realität des Wurzelbaums. Zitat Ende. Mit dem Wurzelbaum sind wir auch beim Stammbaum. Auf dem Stammbaum wird jede Geburt auf einen Ursprung zurückgeführt, auf einen Urvater oder einen ersten Menschen, auf ein erstes Prinzip. Wie verführerisch dieses Denken ist, beschreibt niemand besser als Thomas Mann. Im Zauberberg erinnert sich der Elternlose Hans Castorp, der bei seinem Großvater aufwächst, an ein Ritual, das ihn als Kind beglückt wie kein anderes. Immer wieder lässt er sich vom Großvater die Taufschale zeigen, in der er, Hans, getauft wurde. Seiner eigenen Taufe allerdings geht die Taufe vieler Vorfahren voraus. Hans Castorp ist Teil einer langen Kette von Namen, die er sich von seinem Großvater mit Genuss aufsagen lässt. Zitat: Der Name des Vaters war da, der des Großvaters selbst und der des Urgroßvaters. Und dann verdoppelte, verdreifachte und vervierfachte sich die Vorsilbe Ur im Mund des Erklärers. Und der Junge lauschte seitwärts geneigten Kopfes, mit nachdenklich oder auch gedankenlos träumerisch sich festsehenden Augen und andächtig schlaffen Munde auf das Ur, 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 diesen dunklen Laut der Gruft und der Zeitverschüttung, welcher dennoch zugleich einen frommen, gewahren Zusammenhang zwischen der Gegenwart, seinem eigenen Leben und dem tief Versunkenen ausdrückte und ganz eigentümlich auf ihn einwirkte, nämlich so, wie es auf seinem Gesichte sich ausdrückte. Geistliche Empfindungen mischten sich mit denen des Todes und der Geschichte beim Klang jener dumpfen Silbe. Und dies alles mutete den Knaben irgendwie wohltuend an. Ja, es mochte wohl sein, dass er um des Lautes willen, um ihn zu hören und nachzusprechen, gebeten hatte, die Taufschale wieder einmal betrachten zu dürfen. Zitat Ende. Ur, 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 Ur. Das Ur verselbstständigt sich hier zum Laut, der den Takt einer Genealogie der Väter schlägt. Und das ist für Hans Castorp wohltuend. Warum? Mit Lacan formuliert, es bezieht sich auf den Namen des Vaters als allwissende Instanz, die das letzte Wort spricht. Und verdeckt damit den Schrecken, dass es diese Instanz vielleicht gar nicht gibt. Und wenn dann auch noch die Lösung Guattari das Rhizom als Antigenealogie ausrufen, dann ist der Schrecken natürlich extra groß. Denn dann verliert auch das Ur seine wohltuende Kraft. Das Rhizom war unglaublich einflussreich, auch wenn es in den letzten Jahren eher vom Myzel abgelöst worden ist. Eine Zeit lang konnte man wirklich durch keine Ausstellung gehen, ohne irgendwo Pilzen oder Pilzmetaphern zu begegnen. Und gefühlt gibt es immer noch auf jedem Symposium mindestens einen Beitrag, der fragt, was wir von Fungi lernen können. Und selbst Bäume sind jetzt eigentlich auch nur noch größere Pilze, die unter der Erde in komplexen Netzwerken kommunizieren. Aber ob nun Myzel, Rhizom oder Gewebe, also all diese Versuche, offene Netze statt geschlossener Systeme zu denken, man ist vor der Macht des einen auch damit noch nicht sicher. Wenn man nicht aufpasst, schleicht die Eins sich durch die Hintertür wieder rein. Ein Beispiel. In seinem wirklich lesenswerten Buch My Meteorite, eine weitere Empfehlung aus meinem wunderbaren Bezugsgewebe, in diesem Buch erzählt der Künstler Harry Dodge von unheimlichen Zufällen, die ihm ständig widerfahren. Ein ihm bis dahin unbekanntes Wort, das ihm gleich zweimal am Tag begegnet zum Beispiel. Oder ein Song im Radio, der sich auf eine Begebenheit zu beziehen scheint, die er gerade erlebt hat. Oder ein Taxifahrer, der ihn immer wieder aufsammelt, wenn er gerade eigentlich kein Geld für ein Taxi hat. Kann das Zufall sein? So weit, so gut. Wir alle kennen das. Ich bin selbst sehr offen für Zufälle und nicht selten taucht das entscheidende Bild oder der richtige Satz genau im richtigen Moment irgendwo in meiner Umgebung auf, ohne dass ich aktiv danach gesucht hätte. Ich sympathisiere also sehr mit Dodges Weise, sich in der Welt zu bewegen und die kleinen Zufälle nicht nur wahr, sondern produktiv anzunehmen. Irritiert bin ich nur von dem Schluss, den er daraus zu ziehen scheint. Zitat: I start to get a sense that after everything, after all this, I have suddenly unriddled the paranormal, world-apprehending interconnectedness sketched in so many of the materials I've been gathering. I feel unboxed. Zitat Ende. Unboxed klingt erstmal nach Öffnung. Ich würde sagen, hier passiert genau das Gegenteil. Das Unboxing ist eigentlich eine Schließung. Denn wenn alles miteinander verbunden ist, dann sind wir wieder bei dem Transzendenten einen. The universe has something oblique to say, schreibt Dodge. Und ich muss an Hannah Arendt denken, die davor warnt, dass man auf der Suche nach dem Ursprung letztlich immer bei Gott oder einer gottähnlichen Instanz landet, die in diesem Fall einfach nur Universum heißt. Das offene Gewebe wird zum geschlossenen Kosmos, wenn man versucht, alle Fäden miteinander zu verbinden. Denn in einem Gewebe, in dem alles mit allem verbunden ist, gibt es gar keine losen Enden. Und ohne lose Enden gibt es nicht mehr viele Anfänge, sondern einen Ursprung. Aber was macht man dann aus den Zufällen? Vielleicht kann man es ja so formulieren. Es ist vielleicht wichtig, dass man was daraus macht. Dass man Verbindungen herstellt und nicht aufdeckt. Und ich glaube, das wäre auch im Sinne von Deleuze und Guattari. Jedenfalls lese ich so das folgende Zitat. Findet die Stellen in einem Buch, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Wir lesen und schreiben nicht mehr in der herkömmlichen Weise. Es gibt kein totes Buch, sondern eine neue Art des Lesens. In einem Buch gibt's nichts zu verstehen, aber viel, womit man etwas anfangen kann. Jawohl, nehmt, was ihr wollt. Zitat Ende. Wenn man die Welt als Buch liest, das man verstehen will, also Zeichen liest, dann ist man immer noch im Wurzeldenken, also im geschlossenen Kosmos. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ginge es um das Rhizom und das offene Gewebe. Die Interconnectedness of everything führt letztlich zurück zur ursprünglichen Eins. Das bringt mich zu einem Punkt bei Hannah Arendt, den ich bisher nur kurz angesprochen hatte, der aber in der Vita Activa zentral ist, nämlich die Pluralität. Eine Welt voller Anfänge, aber ohne Ursprung, geht von einer primären Pluralität aus. Bei Arendt ist sie sogar Bedingung für Handeln und Sprechen und sie manifestiert sich auf zweifache Weise. Als Gleichheit und als Verschiedenheit. Wir sind einerseits gleichartig, sonst könnten wir uns gar nicht verständigen, aber wir sind auch verschieden, sonst müssten wir uns gar nicht verständigen. Zumindest bedürften wir keiner natürlichen Sprache, wir könnten uns auch einfach mit Gesten verständigen. Allerdings sind wir nicht einfach nur verschieden, sondern jeder Mensch ist einzigartig, singulär. Die Vielheit der Menschen besteht also nicht einfach aus einer Addition von Individuen. Eine Vielheit besteht aus Einzelnen, sondern eine Vielheit besteht aus Einzigartigen. Die Singularität jedes Menschen widerspricht für Arendt nicht der Pluralität, im Gegenteil, sie ist sogar die Bedingung für Pluralität. Zitat: Im Menschen wird die Besonderheit, die er mit allem Seienden teilt, und die Verschiedenheit, die er mit allem Lebendigen teilt, zur Einzigartigkeit. Und menschliche Pluralität ist eine Vielheit, die die paradoxe Eigenschaft hat, dass jedes ihrer Glieder in seiner Art einzigartig ist. Zitat Ende. Man kann sich nicht zwischen Einzigartigkeit und Vielheit entscheiden. Paradoxerweise sind wir beides zugleich. Und das führt zu allen möglichen Komplikationen. Neulich fragte mich eine Freundin, wenn du zwischen zwei Superkräften entscheiden könntest, fliegen und dich unsichtbar machen, was würdest du wählen? Und meine Antwort ist hier, glaube ich, weniger interessant als die Frage. Denn sie zeigt genau dieses Dilemma von Einzigartigkeit und Zugehörigkeit auf. Und zwar in Form eines fantastischen Auswegs. Sich unsichtbar machen ermöglicht es, im Raum der Menschen zu bleiben, ohne Teil davon zu sein. Fliegen hingegen, den menschlichen Raum zumindest temporär ganz verlassen, und in der Überblicksperspektive eine Distanz einnehmen zu können, die es im Zwischenmenschlichen nämlich nicht gibt. Weil wir gleichzeitig gleich und verschieden sind, suchen wir einerseits das Bezugssystem und liebäugeln gleichzeitig immer mit der Flucht. Unsere Verschiedenheit nehmen wir nicht einfach hin. Wir bringen sie aktiv zum Ausdruck, und zwar indem wir sprechen und handeln. Indem wir sprechen und handeln, betreten wir die Bühne der Welt. Und die Welt, das hatte ich vorhin schon gesagt, ist nicht einfach die Welt als Planet oder als Ort zu verstehen, sondern eine Öffentlichkeit, die Menschen zwischen sich herstellen, ein Zwischen. Und diese Welt zu betreten, bezeichnet Hannah Arendt als zweite Geburt. Ein Leben ohne Sprechen und Handeln wäre gar kein Leben, sondern ein in die Länge gezogenes Sterben. Es reicht also nicht, in das Gewebe einfach hineingeboren zu sein, denn da das Gewebe nur aus Bezügen besteht, verschwindet es, oder besser gesagt, wir verschwinden, wenn wir uns nicht handelnd oder sprechend darin zum Ausdruck bringen. Das klingt jetzt, als hätten wir eine Wahl und als könnten wir uns auch dafür entscheiden, uns rauszuhalten, aber so ist das nicht gemeint. Da wir intersubjektive Wesen sind, die sich eben nicht nur selbst am Leben erhalten, sondern miteinander in Beziehung treten, sind wir immer schon verwickelt. Zitat: Dieses aktive in Erscheinung treten eines grundsätzlich einzigartigen Wesens beruht, im Unterschied von dem Erscheinen des Menschen in der Welt durch Geburt, auf einer Initiative, die er selbst ergreift. Aber nicht in dem Sinne, dass es dafür eines besonderen Entschlusses bedürfte. Kein Mensch kann des Handelns ganz und gar entraten. Zitat Ende. Hier sind wir wieder beim Menschen als Anfang angekommen. Der Mensch ist nicht nur selbst ein Anfang, weil er geboren ist, sondern weil er geboren ist, kann er überhaupt Neues anfangen. Mit jeder Initiative wiederholt er den Zug der Gebürtigkeit. Der Mensch ist also Anfänger im besten Sinne. Er ist der Anfang des Anfangs oder des Anfangs selbst. Diese dem menschlichen Bezugssystem eigene Pluralität ist allerdings manchmal bedroht. Zum Beispiel, wenn ein totalitäres System versucht, die Zwischenräume des Menschlichen zu verstopfen. Totalität macht gleich. Sie versiegelt die Zwischenräume und damit die Möglichkeit der Weltoffenheit. Die Welt als Gewebe schwindet, weil Anfänge nicht mehr möglich sind. Weshalb es auch kein Zufall ist, wenn sich totalitäre Systeme auf Ursprungserzählungen stützen. Und hier wird noch ein Aspekt deutlich, der den Ursprung vom Anfang unterscheidet. Der Ursprung impliziert entweder eine Rückkehr in die Vergangenheit oder projiziert in die Zukunft, zum Beispiel als noch zu kommende eigentliche Welt nach dem Umsturz. Oft beides zusammen. Weshalb das Unheimlichste an einem Slogan wie Make America Great Again das letzte Wort ist. Again. Beide Erzählungen ignorieren, dass die Welt aus Anfängen besteht, dass es nicht den einen Anfang gibt, sondern eine Pluralität von Anfängen. Anfänge im Arendtschen Sinne reproduzieren nicht Altes oder Eigentliches, sondern produzieren Neues. Sie sind unvorhersehbar, Ereignisse. Man kann im wahrsten Sinne des Wortes nicht mit ihnen rechnen. Zitat: Der Neuanfang steht stets im Widerspruch zu statistisch erfassbaren Wahrscheinlichkeiten. Er ist immer das unendlich Unwahrscheinliche. Er mutet uns daher, wo wir ihm in lebendiger Erfahrung begegnen, das heißt in der Erfahrung des Lebens, die vorgeprägt ist von Prozessabläufen, die einen Neuanfang unterbricht, immer wie ein Wunder an. Die Tatsache, dass der Mensch zum Handeln im Sinne des Neuanfangs begabt ist, kann daher nur heißen, dass er sich aller Absehbarkeit und Berechenbarkeit entzieht. Dass in diesem einen Fall das Unwahrscheinliche selbst noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat. Und dass das, was rational, das heißt im Sinne des Berechenbaren, schlechterdings nicht zu erwarten steht, doch erhofft werden darf. Zitat Ende. Hier könnte man sehr gut eine Abzweigung Richtung künstlicher Intelligenz nehmen und argumentieren, dass auch das auf Statistik beruhende Neue kein eigentliches Neues ist. Aber da man dazu noch sehr, sehr viel mehr sagen müsste, würde daraus eine eigene Episode werden und vielleicht wird es ja auch eine. Aber deshalb begnüge ich mich an dieser Stelle damit, festzuhalten, dass der Anfang bei Hannah Arendt ein Ereignis ist. In früheren Episoden habe ich mich immer wieder auf die Ereignistheorien von Gilles Deleuze und Alain Badiou bezogen und versucht, diese voneinander abzugrenzen. Wo ließe sich der Arendtsche Ereignisbegriff wohl verorten? Dass Anfänge, Ereignisse und als solche unberechenbar, also Wunder sind, das würden Deleuze und Badiou wohl beide unterschreiben. Allerdings würden sie unter Anfang jeweils etwas anderes verstehen. Für Badiou sind Ereignisse Revolutionen, Umwälzungen, die alles ändern, denen es dann allerdings rückwirkend die Treue zu halten gilt, sei es in der Liebe oder in der Politik, in der Kunst oder in der Wissenschaft. Das ist Ursprungsdenken. Die Treue zum Ereignis ist die Treue zum Ursprung, auf das man sich stets bezieht. Deleuze denkt das Ereignis anders, ebenfalls als Bruch, den es zu begrüßen gilt. Aber bei Deleuze gibt es keine Treue zum Ereignis. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur interessant oder nicht interessant. Und dahinter immer die Frage, kann ich etwas damit machen? Was kann ich damit machen? Oder vielleicht in diesem Zusammenhang noch besser formuliert, kann ich etwas damit anfangen? Was kann ich damit anfangen? Aber zurück zu Hannah Arendt. Bisher habe ich Handeln und Sprechen immer in einem Zug genannt, aber Arendt führt hier eine Unterscheidung ein. Handeln, sagt sie, realisiert unsere Einzigartigkeit und Sprechen unsere Verschiedenheit. Weshalb Handeln dem Anfang näher ist und Sprechen der Pluralität. Was ist damit gemeint? Handeln, und damit meint Arendt eben nicht arbeiten oder herstellen, sondern sich im Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten aktiv zum Ausdruck bringen. Handeln können wir nur, weil wir ein neuer Faden in diesem Gewebe sind, weil wir selber ein Anfang sind. Insofern realisiert das Handeln unsere Einzigartigkeit. Da das Gewebe aber aus vielen Fäden besteht, die alle verschieden sind, müssen wir uns ständig durch Sprechen verständigen. Das bedeutet aber auch, dass wir durch das Sprechen immer unsere Verschiedenheit zum Ausdruck bringen. Insofern realisiert das Sprechen unsere Pluralität. Daraus folgt, dass wir zwar eine gemeinsame Sprache haben, aber dass diese alles andere als eindeutig ist, im Gegenteil. Die natürliche Sprache ist umständlich, sagt Arendt. Und was sie so umständlich macht, ist, dass sich darin immer auch die Person ausdrückt, die sie spricht. Es spricht immer jemand. Und dass wer dieses jemand, das ganz Einzigartige so und nicht anders sein, spricht sich immer mit. Ob wir wollen oder nicht. Zitat: Im Unterschied zu dem, was einer ist, im Unterschied zu den Eigenschaften, Gaben, Talenten, Defekten, die wir besitzen und daher so weit zumindest in der Hand und unter Kontrolle haben, dass es uns frei steht, sie zu zeigen oder zu verbergen, ist das eigentlich Personale, wer jemand jeweilig ist, unserer Kontrolle darum entzogen, weil es sich unwillkürlich in allem mit offenbart, dass wir sagen oder tun. Zitat Ende. Im Sprechen zeigen wir nicht nur, was wir sind, sondern immer auch, wer wir sind. Dieses Wer bleibt allerdings dem Zeigenden selbst verborgen. Das klingt doch sehr nach Psychoanalyse und der Unterscheidung zum Beispiel zwischen Ausgesagten und Aussageweise. Das Ausgesagte ist der Inhalt des Gesagten, das, was ich auch anders sagen oder zusammenfassen könnte. Die Aussageweise ist all das, was sich außer dem Inhalt noch mit aussagt. Die Wortwahl zum Beispiel, aber auch die Sprechweise. Ich merke zum Beispiel leider, dass ich manche Arten zu sprechen kaum ertrage. Ich kann meistens gar nicht genau sagen, warum, aber es kann vorkommen, dass ich bei bestimmten Sprechweisen eigentlich nicht auf den Inhalt hören kann, sondern sofort voller Abwehr bin. Und da sich meine Abwehr offensichtlich nicht auf das Ausgesagte bezieht, denn ich höre ja gar nicht hin, muss es mit dem Wehr der Person zu tun haben, die sich dort mitspricht. Mit der Unterscheidung von wer oder was, die Arendt hier aufmacht, lässt sich das gut beschreiben. Das Wehr macht die Sprache umständlich. Und auch wenn es mir nicht gefällt, dass meine Abwehr mir manchmal die Ohren verschließt, gehört das zum Sprechen nun mal dazu. Arendt beharrt darauf, dass ein Sprechen ohne Wehr zum bloßen Gerede wird, weil es dem eigentlichen Sinn des Sprechens zuwiderläuft. Es gilt also, die Momente der Entfremdung, die dem Sprechen eigen sind, zu begrüßen, weil sie über die Person, die spricht, über das Wehr dieser Person Aufschluss geben. Allerdings lauert hier die Gefahr, etwas vorschnell das Potenzial dieser Sprachtheorie mit einer Ethik der Unfasslichkeit der Person zu überblenden, wie Juliane Riebentisch es nennt. In ihrem Buch Der Streit um Pluralität lädt sie dazu ein, Arendt mit Arendt noch ein bisschen weiter zu pushen. Rebentisch betont, dass die Entfremdung in der Sprache sich immer auch als Selbstentfremdung äußert. Nicht nur der andere ist mir unerklärlich, sondern ich bin mir selbst unerklärlich. Und diese Selbstentfremdung erlaubt es uns, Distanz zu uns selbst einzunehmen. Die Einzigartigkeit jeder Person ist uns nicht einfach qua Geburt gegeben, sondern erneuert sich stets und wird somit auch zur Bedingung von Freiheit. Zitat von Rebentisch: Das Wer der Person erweist sich dann als gerade nicht fixiert, sondern wesentlich durch Kontingenz und Unvorhersehbarkeit bestimmt. Es ist damit offen für das sich Ereignen von etwas, das anders ist als das, als was es sich und anderen gerade erscheint. Zitat Ende. Weil wir sprechende Wesen sind, aber uns in der Sprache nicht mit uns selbst zur Deckung bringen können, sind wir überhaupt erst weltoffen, nicht fixiert. Die Distanz zu uns selbst ist nicht die Distanz des Überblickphantasmas, das es uns erlaubt, unser Wesen zu erfassen. Sie ist eher wie ein kleiner Spalt, der dadurch entsteht, dass es im Sprechen einen Rest gibt, der nie ganz aufgeht. In dieser Lesart sind wir nicht nur einfach jeweils ein Faden im Gewebe, dessen Anfang in der Vergangenheit liegt, sondern wir fangen die ganze Zeit immer neu an. Und dadurch ist überhaupt erst Veränderung möglich. Nochmal Juliane Rebentisch. Der Zusammenhang zwischen erster und zweiter Geburt kann dann in dem Sinne plausibel gemacht werden, dass Natalität nicht als Grund personaler Besonderheit, sondern gewissermaßen als Nichtgrund des Potenzials zu ihrer Veränderung erscheint. Und dass der Begriff der Einzigartigkeit nicht den kommunikativen Ausdruck einer Naturanlage meint, sondern den an die Ereignishaftigkeit des Pluralitätsgeschehens zurückgebundenen und damit wesentlich offen zu denkenden Weltzugang. Zitat Ende. Der offene Weltzugang, das ist das Gewebe voller Anfänge und loser Enden. Und damit bin auch ich am Ende angekommen. Denn obwohl es natürlich zu all dem, wie immer, viel mehr zu sagen gäbe, ist es quasi unmöglich, alle Fäden miteinander zu vernähen. Allerdings nicht nur aus philosophischen, sondern auch aus ganz pragmatischen Gründen. Ich habe nämlich nun schon so lange über dieses Thema nachgedacht, dass ich es kaum abwarten kann, diese Episode abzuschließen. Warum? Na, damit ich eine neue anfangen kann. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss.